Die Radio Wissen. Update.
The institutions and the Greek authorities achieved an agreement in principle and talks are still ongoing on finalizing details.
Die Grundsatzeinigung für ein neues Hilfspaket für Griechenland steht, aber es müssen noch Details verhandelt werden. So formuliert es eine Sprecherin der EU-Kommission. Enthusiasmus sieht anders aus, aber noch kann eben einiges schiefgehen. Griechenland ist das Thema im Update. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
Griechenlands Hilfspaket Nummer 3. 2 Wochen wurde darüber verhandelt und auch die letzte Nacht war lang. Am Morgen meinte dann der griechische Finanzminister, es gibt eine Einigung, nur noch 1-2 kleine Details werden verhandelt. Die Bundesregierung ist da noch etwas zurückhaltender. Finanzstaatssekretär Jens Spahn hat in der ARD angekündigt, dass man das Ergebnis erstmal sorgfältig prüfen will. Vieles sei noch nicht geklärt.
Womit will Griechenland, will die griechische Regierung, Gesellschaft in den nächsten Jahren Geld verdienen? Was ist das Geschäftsmodell sozusagen? Wie können wir wieder zu Investitionen in Griechenland kommen? Das ist das Entscheidende. Und das muss tragen. Und darüber ist eben auch in den nächsten Stunden und Tagen noch zu reden.
Offiziell will noch keiner sagen, wie genau die Bedingungen für das 86 Milliarden Euro Hilfspaket aussehen. Bekannt geworden ist aber, Griechenland soll ein bisschen mehr Luft bekommen für seinen Haushalt. Bisher war immer die Rede davon gewesen, dass die Regierung schon nächstes Jahr einen Überschuss von 2% einfahren soll. Dass das nichts wird, war eigentlich auch allen klar. Jetzt soll es nur noch 0,5% sein. Dafür gibt es neue Sparauflagen. Unser Korrespondent Holger Roman sieht in dem Maßnahmenkatalog alles in allem Fortschritte.
Sicher ist manche Härte enthalten, die die krisengeplagten Griechen als weitere Zumutung empfinden werden. Doch dass zum Beispiel die Reeder höher besteuert werden und die bisher noch von jeder Regierung gepäppelten Bauern einen Großteil ihrer Privilegien verlieren sollen, ist überfällig und dürfte bei den meisten Bürgern auf Zustimmung stoßen. Noch wichtiger ist allerdings der neue Geist, der durch die Gänge der Athener Ministerien und durch Griechenlands Straßen zu wehen scheint. Glaubt man Brüsseler Diplomaten, dann verhalten sich Beamte und Mitglieder der Regierung Tsipras erstmals wirklich kooperativ. Ist der Wille spürbar, Staat, Wirtschaft und Gesellschaft tatsächlich von Grund auf zu modernisieren, Bürokratie und Korruption zu bekämpfen und verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen?
Neben den gestrichenen Steuervorteilen ist laut der griechischen Zeitung Katimerini auch geplant, die Frührenten abzuschaffen und den Energiesektor zu privatisieren. Eigentlich gab es auch noch eine andere Auflage. Griechenland muss die neuen Schulden auch wieder zurückzahlen können. Darum kümmert sich offenbar keiner mehr. Klar braucht Griechenland irgendwann einen Schuldenschnitt, meint Christian von Stetten aus dem Finanzausschuss des Bundestags. Der CDU-Politiker hat im Deutschlandradio Kultur dafür einen Trick prophezeit. Die aktuellen Kredite wird man einfach um 30 Jahre verlängern, sodass frühestens im Jahr 2050 Raten zurückgezahlt werden müssen.
Das ist natürlich ungedeckte Schecks in die Zukunft verschieben, der nächsten Generation vor die Füße werfen, ist auch nicht seriös. Ich bin mir aber relativ sicher, dass man diesen Weg gehen wird, weil einen offiziellen Schuldenschnitt den Bürgern sagen, es ist Geld verloren, will man in Brüssel auch nicht riskieren.
Noch ist das neue Hilfspaket aber sowieso nicht beschlossene Sache. Grundsätzlich geeinigt haben sich bisher nur die 4 Institutionen mit Griechenland, also Vertreter von der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank, des Internationalen Währungsfonds und des Euro-Rettungsfonds ESM. Was noch fehlt, ist das Ja der Euro-Staaten. Das könnte am Freitag von den Finanzministern kommen und die Zustimmung einiger nationaler Parlamente, auch in Deutschland. Das sollte besser schnell gehen. Am 20. August ist nämlich wieder eine Kreditrate von Griechenland fällig. Immerhin mehr als 3 Milliarden Euro.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Einigung bei den Verhandlungen über ein drittes Kreditpaket für Griechenland wird auch im Netz diskutiert. Bei Facebook kommentiert Bernd Böhm die Meldung so: Griechenland und seine internationalen Geldgeber haben sich darauf geeinigt, die Insolvenz des Landes auch weiterhin zu verschleppen. Bei Zeit Online zweifelt Gary Zehn am Sinn der neuen Kredite. Dieses dritte Rettungspaket dient doch in erster Linie dazu, die Schulden und Zinsen aus dem ersten Rettungspaket zu bezahlen. Mit anderen Worten, die EU leiht Griechenland Geld, damit Griechenland der EU die Schulden zurückzahlen kann. User Mercator1 zweifelt an der Umsetzung von Reformen. Die griechische Regierung will diese Reformen nicht und sie wird deshalb Mittel und Wege finden, sie zu hintertreiben. Darauf ist die griechische Politik spezialisiert. Auf tagesschau.de ist Günther Schack vorsichtig optimistisch. Die Wohlhabenden werden zwar immer noch zu wenig einbezogen, aber sie werden jetzt mit einbezogen. Dieser Plan könnte deutlich besser sein, aber er ist erheblich besser als alles, was die Troika und die Vorgängerregierung verzapft haben. An einen langfristigen Erfolg glaubt User Wanderer11 nicht. Schon jetzt sehe ich in meiner Glaskugel, am 15.01.2017 braucht Griechenland das vierte Hilfspaket. Wer wettet dagegen?
Was sonst noch wichtig war?
ABC bzw. Alphabet, so heißt die neue Muttergesellschaft, die sich in Zukunft hinter dem Namen Google versteckt. Der Riesenumbau soll den Konzern übersichtlicher machen und die vielen unterschiedlichen Unternehmensbereiche voneinander trennen. Google mit seiner Suchmaschine, der Android-Software und YouTube wird dann nur noch eine von mehreren Sparten in der Holding Alphabet sein. Man könnte also sagen, der Gemischtwarenladen sortiert die Regale. Tech-Blog-Autor Richard Windsor sagte dem Sender Bloomberg, dass schon seit längerem Klarheit darüber gefordert wird, was besonders aberwitzige Projekte eigentlich kosten.
There's been considerable demand for some time for the, you know, what they call the moonshots or the unicorns to be stripped out of Google, so that people could actually see how much they're investing in them.
Mit Mond- oder Einhornprojekten ist zum Beispiel Googles Forschung zu selbstfahrenden Autos und Drohnen gemeint oder zu Kontaktlinsen, die den Blutzucker messen können. Der Konzern hat sogar eine eigene Investmentsparte für Startups. Diese Bereiche werden vor allem mit den Gewinnen aus der Suchmaschinenwerbung finanziert. Ob sie irgendwann mal Geld einbringen, steht in den Sternen. Mit der neuen Struktur können solche Unternehmensteile leichter verkauft werden, wenn sie den Bach runtergehen. Das würde finanzielle Risiken vermeiden und es wäre weniger peinlich, meint die Technikjournalistin Megan Maroney beim Online-Sender Twit.
I also suspect that Alphabet might be designed around avoiding embarrassment or financial risk when things like Google Glass or Google Plus fail so publicly.
An den Börsen kam der Schritt gut an. Die Google-Aktien sind um gut 5% raufgegangen. Für die Nutzer bleibt erstmal alles beim Alten. Erst wenn tatsächlich unrentable Sparten abgestoßen werden, zum Beispiel Google Maps, wird man das auch am eigenen Rechner zu spüren bekommen. Die Proteste haben nichts gebracht. Japan ist kein atomkraftfreies Land mehr. 4,5 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima wurde das erste Kraftwerk wieder hochgefahren. In ein paar Tagen soll das AKW Sendai im Süden Japans wieder Strom ins Netz einspeisen. Regierungschef Shinzo Abe gibt sich sicher, mit den neuen Sicherheitsregeln kann sowas wie Fukushima nicht mehr passieren.
Der Sendai-Reaktor hat die strengste Sicherheitsüberprüfung der Welt bestanden. Es ist die Politik Japans, an allen Kernkraftwerken festzuhalten, die diese Kontrollen erfolgreich hinter sich bringen. Ich hoffe, dass der Betreiber Kyushu Electric diese Sicherheitsstandards weiterhin einhält.
Etwa 2 Jahre lang waren die knapp 50 Atomkraftwerke in Japan stillgelegt. Die Wirtschaft pocht aber darauf, sie wiederzubeleben. Die letzten Jahre kam man zwar auch ohne aus, Japan musste aber viel teures Gas und Kohle importieren. Mit den erneuerbaren Energien ist man noch nicht so richtig vorangekommen. Umfragen zufolge ist die Mehrheit der Bevölkerung dagegen, den 30 Jahre alten Meiler in Sendai wieder hochzufahren. Nicht nur, aber auch, weil er in Sichtweite eines brodelnden, aktiven Vulkans ist. Dazu kommt natürlich die allgegenwärtige Erdbebengefahr in Japan. Die Grünen-Politikerin Bärbel Höhn hat mit Atomkraftgegnern gesprochen. In Deutschlandradio Kultur hat sie erklärt:
Es gibt einen großen Widerstand dagegen, dass ein Atomkraftwerk wieder hochgefahren wird. Es gibt jede Woche Demonstrationen in Tokio mittlerweile. Also der Premierminister Abe kann diesen Kurs, diesen Atomkurs, den er da fährt, nur gegen den Widerstand der Mehrheit der Bevölkerung durchsetzen.
In nächster Zeit sollen noch mehr AKWs wieder ans Netz gehen. Für mehrere gibt es schon das Okay der Atomaufsicht. Ein Gericht hat das Hochfahren von 2 Kraftwerken aber gestoppt. Der Grund: Die laut Regierung strengsten Sicherheitsauflagen der Welt seien zu locker. In keinem anderen Land der EU sind so wenig Jugendliche arbeitslos wie in Deutschland. Laut dem Statistischen Bundesamt waren es im letzten Jahr knapp 8% bei den 15- bis 24-Jährigen. Zum Vergleich, der Schnitt in der EU liegt bei über 20%. Am schlimmsten sieht es für Schul- und Uni-Abgänger in Spanien und Griechenland aus.
Und sonst in der Welt?
Australien gehört weltweit mit zu den Staaten, die jedes Jahr am meisten Kohlendioxid in die Atmosphäre blasen. Jetzt hat Regierungschef Tony Abbott angekündigt, dass sein Land die CO2-Emissionen bis 2030 senken will, und zwar um 26% gegenüber dem Niveau von 2005. Abbott sagt, dass das ein wirtschaftlich und ökologisch verantwortliches Ziel sei. Er will aber weiter am Kohleabbau festhalten. Australien hat weltweit mit die höchsten CO2-Emissionen pro Kopf. Diesen Wert will Abbott bis 2030 halbieren. Abbott sagt, dass das der beste Wert unter den entwickelten Ländern wäre. Allerdings lässt sich diese Aussage mit einem Blick auf die absoluten Zahlen relativieren. Australien hat 2005 fast doppelt so viel Kohlendioxid pro Kopf ausgestoßen wie Deutschland beispielsweise. Der Bürgerkrieg im Jemen zwingt tausende somalische Flüchtlinge, in ihre Heimat zurückzukehren. Die UNO schätzt, dass seit März mehr als 20.000 Somalier aus dem Jemen wieder zurückgekommen sind. In Somalia herrscht seit Jahren Bürgerkrieg. Die islamistische Al-Shabaab-Miliz kämpft gegen die Regierung. Innerhalb von Somalia sind deswegen mehr als 1 Million Menschen auf der Flucht. 3 Millionen sind auf die Lebensmittelhilfen der UNO angewiesen. Die zurückkehrenden Flüchtlinge aus dem Jemen verschärfen die Lage noch. Trotz Bürgerkriegs machen sich laut UNO aber auch viele Afrikaner auf in den Jemen, vor allem Menschen aus Äthiopien und Eritrea. Schlepper versprechen ihnen, dass der Krieg im Jemen wieder vorbei ist und sie von dort aus nach Europa kommen. Vor einer guten Woche erst haben die Behörden in Simbabwe die Großwildjagd eingeschränkt als Reaktion auf die Tötung des Löwen Cecil. Jetzt haben sie die Beschränkung schon wieder aufgehoben. Damit können Elefanten und Löwen wieder gejagt werden, außer dort, wo Cecil getötet wurde und in Regionen, die auch bei Wilderern beliebt sind. Die Jagdeinschränkungen in diesen Gegenden sollen aber überprüft werden, wenn der Fall Cecil geklärt ist.
Wissensnachrichten.
Ich glaube, wir haben alle als Kinder so mit großer Begeisterung in Pfützen und in Teichen die kleinen Kaulquappen beim Wuseln beobachtet. Aber denen geht's gar nicht gut. Frösche, Kröten und Molche sind weltweit gefährdet. Die Weltnaturschutzunion hat schon ungefähr ein Drittel der Arten auf die rote Liste gesetzt. An den Ursachen für dieses große Amphibiensterben wird schon lange geforscht. Und jetzt haben Biologen noch einen weiteren möglichen Grund entdeckt. Michael Bördecker aus unseren Wissensnachrichten. Du hast die Studie gelesen. Was ist denn das für eine Bedrohung für Amphibien?
Also es geht da um einen Krankheitserreger, der schon die Kaulquappen befällt, also noch bevor aus dem Tier dann ein Frosch wird. Und zwar ist das ein Einzeller, bei dem die Zelle eher so wie die von Tieren und Pflanzen aussieht, also kein Bakterium. Solche Einzeller sind öfter mal Krankheitserreger. Bei Menschen gibt es da zum Beispiel Plasmodium, das Malaria auslöst.
Und der Einzeller, was macht der jetzt mit der Kaulquappe?
Die sammeln sich vor allem in der Leber der Kaulquappen an und man hatte auch früher schon mal beobachtet, dass infizierte Kaulquappen so ein bisschen aufgequollen aussehen und auch etwas träger schwimmen. Allerdings kann man noch nicht genau sagen, ob da wirklich ein Zusammenhang besteht, denn für die aktuelle Studie wurde nur geschaut, in welchen Kaulquappen findet man denn diese Parasiten. Und dafür wurden dann Proben von Kaulquappen aus aller Welt genetisch untersucht, aus 6 Ländern auf 3 Kontinenten. Und diese Kaulquappen waren eben schon tot und in Alkohol eingelegt. Das heißt, da konnte man sich die Symptome nicht mehr so gut anschauen.
Aber diese Einzeller, die könnten jetzt mitverantwortlich dafür sein, dass es dieses Amphibiensterben gibt.
Könnte sein, da soll jetzt noch mehr zu geforscht werden. Bisher haben die Wissenschaftler nur einen Zusammenhang gefunden mit einem Massensterben 2006 in den USA. Allerdings hat man bisher auch einfach noch nicht so viel in diese Richtung gesucht. Da hat man sich eher auf andere Krankheitserreger konzentriert, von denen man schon weiß, dass sie zu diesem Amphibiensterben beitragen, wie Viren oder vor allem Pilze.
Von kleinen Kaulquappen kommen wir jetzt zu was ganz Großem, dem Universum. Den aktuellen Zustand davon beschreibt der australische Astronom Simon Driver so. Das Universum hat es sich schon mal auf dem Sofa gemütlich gemacht, die Decke hochgezogen und ist dabei für immer einzunicken. Denn es wird immer dunkler. Sehr langsam zwar, aber immerhin. So, Michael, wann gehen jetzt für uns die Lichter aus?
Also die gute Nachricht, das werden wir beide wohl nicht mehr mitbekommen, denn es geht wirklich sehr, sehr langsam voran, zumindest nach menschlichen oder auch irdischen Maßstäben. Hier auf der Erde steht in ein paar Milliarden Jahren ohnehin erstmal der Weltuntergang an, wenn dann unsere Sonne zum roten Riesen wird und immer heißer und größer wird und dann irgendwann die Erde verbrennt. Aber was jetzt das Universum und diese neue Studie dazu angeht, da geht der Blick tatsächlich eher in die Vergangenheit und es geht darum, wie viel heller das Universum früher mal war.
Und wie viel heller war es denn oder wie viel weniger hell ist es heute?
Also ich fange mal vorne an. Das Universum ist vor ungefähr 13,8 Milliarden Jahren entstanden. So viel Zeit ist seit dem Urknall vergangen, als Energie und Materie entstanden sind und dann alles auseinandergeflogen ist. Seitdem ist viel passiert. Die Sterne leuchten immer noch und zwar, weil da im Inneren Materie in Energie umgewandelt wird. Leichte Elemente wie Wasserstoff und Helium, die verschmelzen da zu schwereren Elementen. Dabei geht etwas Masse verloren und dadurch leuchten dann die Sterne. Aber sie leuchten eben immer weniger, so wie auch eine Kerze, die irgendwann ausbrennt. Und zwar, das hat jetzt diese Untersuchung ergeben, hat die Energie innerhalb der letzten 2 Milliarden Jahre ungefähr um die Hälfte abgenommen.
So, zum Schluss gibt's noch was aus dem Netz. Werbeblocker sind offenbar ein Problem für viele Betreiber von Internetseiten. Überraschung.
Genau, also man kann ja mit Adblockern Werbung ganz gut ausblenden. Das ist so für die Nutzer ganz angenehm. Aber den Betreibern der Seiten, denen entgeht dadurch natürlich viel Geld. Und wie viel, das zeigt jetzt eine neue Studie im Auftrag von Adobe. Demnach liegt der Verlust dieses Jahr bei knapp 20 Milliarden Euro weltweit. Nächstes Jahr könnten die Einbußen sogar doppelt so hoch ausfallen, denn mittlerweile nutzen knapp 200 Millionen Menschen solche Adblocker.
Also mein Tipp an die Unternehmen wäre ja, einfach mal weniger aufdringliche Werbung machen. Danke, Michael.
Wetter.
Im Süden und Osten kann es heute Abend gewittern. Nachts lassen die Schauer und Gewitter dann aber nach und es wird überall trocken. Die Temperaturen sinken auf 20 bis 11 Grad. Morgen fängt der Tag im Süden und im Osten schön an. Erst abends kommen dann die Gewitter. In der Nordhälfte ist es den ganzen Tag bedeckt und es kann ab und zu mal regnen. Dazu im Norden bis 21 Grad, im Südosten wieder heiß mit bis zu 36 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.